Ich möchte heute über das Thema Get Connected sprechen. Wir haben ja die letzten Male, wo wir im Corona-Modus wieder angefangen haben, haben wir Get Real gehabt, Get Ready und dann jetzt Get Connected. Und da geht es um Gemeinschaft. Ihr habt das, den Text gehört aus der Apostelgeschichte, da kam 4 oder 5 Mal das Wort Gemeinschaft oder gemeinsam vor. Und ich möchte es aufziehen von dem, was wir Heilsgeschichte nennen, aber zunächst eine Beobachtung machen, die ich immer wieder erfahre. Ich habe am Wochenende Besuch gehabt von einer sehr lieben, jungen Familie, gläubige Familie, die ich in Benediktbeuern getroffen habe, wo ich vor meiner Bischofszeit Theologie unterrichtet habe und Philosophie, und wir waren eine Gemeinschaft. Und wir haben dort so ein bisschen ähnlich wie BNP, nur ein bisschen intensiver, weil häufiger in den Treffen, eine Gemeinschaft des Glaubens gebildet. Und die Frage von den beiden jetzt nach 6, 7 Jahren, sind verheiratet, haben 2 Kinder, war: Warum ist es eigentlich so, dass einige von denen, mit denen wir damals gemeinsam unterwegs waren, heute nicht mehr so gläubig sind, nicht mehr so viel Wert darauf legen, dass sie mit der Kirche verbunden sind oder dass sie die Sakramente wahrnehmen oder diese Dinge? Und eine der Antworten, die wir miteinander gefunden haben, war, weil ihnen dort, wo sie leben, jeweils gläubige Gemeinschaft fehlt. Also Menschen, mit denen sie das teilen, was uns im Innersten bewegt als Gläubige. Und wenn wir die Möglichkeit nicht haben, dann sind wir sehr schnell geneigt, uns in die Welt zu engagieren, was ja nicht schlecht ist, uns mit Menschen einzulassen, die auch auf der Suche nach Glück, nach Leben sind, aber ganz häufig eben in dieser Gesellschaft andere Prioritäten setzen, andere Fragen haben oder ihre Frage nach der Suche nach Glück, nach Leben anders beantworten. Ich möchte dich fragen, wenn du mal in die Lage kommst, dass irgendjemand deine Geschichte aufschreibt, eine Biografie über dich aufschreibt, was wird da vorkommen, was wichtig ist, was dir wichtig geworden ist? Ich habe von Leichnam eine Predigt darüber gehalten, was Wirklichkeit ist, so ähnlich wie ich es hier auch schon mal versucht habe über die Eucharistie. Und da ist mir nachgegangen, dass es Menschen gibt, von denen wir sagen, der oder die lebt ganz in seiner eigenen Wirklichkeit. Und wir meinen damit Menschen, die es schwerer haben, irgendwie mit anderen in Verbindung zu leben oder vielleicht auch gar nicht wollen, weil sie so irgendwie in dem, was sie beschäftigt oder von dem, was sie meinen, was sie glücklich macht, ganz gefangen sind. Oder auch von Menschen vielleicht, die so verletzt worden sind, dass sie eingenommen sind von der inneren Verletzung und irgendwie deswegen in ihrer eigenen Wirklichkeit leben. Und wir spüren, dass das nicht das Eigentliche ist. Wenn wir uns zur Mehrheit der Menschen zählen, die einigermaßen mit anderen zurechtkommen, dann merken wir, dass wir nicht so sein wollen, dass wir ganz in unserer eigenen Wirklichkeit leben, auch wenn es vielleicht in unseren Lebensphasen Momente gibt, wo wir das tun. Wenn sich von euch jemand intensiv auf eine Prüfung vorbereitet und die so zentral für ihn ist, dann sagen die meisten anderen wahrscheinlich, lass sie, die hat jetzt nur noch Augen für und ein Herz für ihre Prüfung und das nimmt sie so ein. Und sie lebt jetzt gerade in ihrem eigenen Tunnel. Oder wenn jemand schwerst verliebt ist, dann ist oft seine alten Freunde, kommen kaum noch jetzt an den oder die ran, weil sie sagen, ja, der ist jetzt gerade so auf Wolke 8 oder auf einem anderen Planeten, dass es jetzt irgendwie gerade schwierig ist mit dem. Ne? Auch an solchen Beispielen merken wir, erstens, dass Verliebtsein noch nicht automatisch Liebe ist, aber zweitens, dass wir eigentlich dafür gemacht sind, nicht in unserer eigenen Wirklichkeit zu leben, sondern Wirklichkeit mit anderen zu teilen. Und die hat im Grunde dann immer wieder zu tun mit der Frage, wie gelingt es uns eigentlich, unsere Beziehungen zu leben? Wir merken, dass wir umso wirklicher im guten Sinn werden, wenn es uns gelingt, gute, qualitätsvolle, schöne Beziehungen zu leben, in denen wir nicht einfach nur den anderen nur ausnutzen oder benutzen, sondern lernen auch, irgendwie treu zu sein, in die Tiefe zu kommen und solche Dinge. Ich möchte jetzt das Thema Geschichte nochmal aufgreifen und mit euch durchgehen, das, was wir in ein paar Etappen, das, was wir die Heilsgeschichte nennen, weil wir glauben, wir haben einen geschichtlichen Gott und diese Geschichte, die Gott mit uns eingehen will, der mit uns und unter uns leben will, die geht durch die Zeit und will uns helfen, andere Prioritäten zu setzen. Und es ist, glaube ich, wichtig, die Geschichte zu kennen und auch Jesus zu kennen in seinen Grundzügen und die Geschichte von Jesus her zu verstehen, weil er gewissermaßen die Erfüllung der Geschichte ist. Also ein anglikanischer Theologe hat mal gesagt, ein schönes Bild: Die Heilsgeschichte spielt sich in 5 Akten ab. Ein Drama in 5 Akten. Kann man sich ganz gut merken. Der erste Akt ist die Schöpfung, das Paradies, die heile Welt. Der Mensch wird erschaffen, ist gut gemeint und er ist berufen, ein Priester und ein König im Garten Eden zu sein. Priester bedeutet, er vermittelt gewissermaßen die Liebe Gottes hinein in die Welt und ordnet gewissermaßen die Geschöpfe auch im Garten, ein wunderbares Bild, auf Gott hin. Der Mensch ist berufen, die Geschöpfe um sich zu sammeln, ihnen Namen zu geben und Gott lässt es zu. Also er ist gewissermaßen der Mittler zwischen der Liebe Gottes und dem Garten, in den er hineingesetzt ist, in den tiefen Bildern. Ne? Die andere Frage, ob das jetzt ganz genauso historisch war, müssen wir wann anders klären oder wann anders besprechen. Vielleicht kann man es auch gar nicht klären, aber das sind die Bilder von einer ursprünglichen heilen Welt. Der Mensch als priesterliche Gestalt und als königliche Gestalt. Und König sein bedeutet, in einer guten Weise regieren und gewissermaßen die Dinge beieinander zu halten und sie auch zu beschützen. Letztlich scheitert, so erzählt die biblische Geschichte, Adam daran, dass er kein besonders guter König ist und Eva, weil sie irgendwie zulassen, dass dieses seltsame Wesen eindringt und irgendwie alles durcheinander bringt, dies, was nachher, was als Schlange geschildert wird, was nachher in der Schrift Satan heißt. Aber zunächst mal, es ist alles gut, was die Menschen geschaffen haben und auch die Beziehung von Mann und Frau zueinander sind heil. Also wenn immer gesagt wird, die Kirche oder die Theologie oder die Lehre sei leibfeindlich oder sexualitätsfeindlich, es wird in der Schrift geschildert, dass Mann und Frau ein Fleisch sind und zwar vor dem Sündenfall und dass das alles gut und schön ist. Okay? Also in dieser Weise leben die Menschen in einer tiefen Beziehung untereinander, in einer tiefen Gemeinschaft mit der Schöpfung und das alles hängt damit zusammen, dass sie in der tiefen Verbindung mit Gott leben. Dann zweiter Akt, das Drama des Sündenfalls. Der Mensch lässt sich verführen, erstens vom eigenen Größenwahn, er will sein wie Gott und lässt sich das einreden, und fängt an, gewissermaßen die irdischen Dinge mit Gott zu verwechseln. Also er sucht sein Glück, er sucht seine Seligkeit, aber er macht alles andere in dieser Welt zur Quelle seines Glückes und die andere Quelle vergisst er. Was ihn zu einem ichhaften Menschen macht, was ihn zu einem Menschen macht, der geneigt ist, Gewalt auszuüben, der gewissermaßen in seinen Beziehungen korrumpiert wird, der das Chaos, das entstanden ist im Garten Eden, gewissermaßen in der Welt fortführt. Die Schrift erzählt am Anfang bis zur Sintflut, dass die Menschen gewissermaßen immer schlechter werden und die Welt immer schlechter wird, bis Gott wieder einen neuen Anfang macht. Also er sagt jetzt, mein Freund Noah, mit denen schließe ich einen Bund. Das ist der einzige, der noch halbwegs normal geblieben ist. Und der soll jetzt wieder die Tiere, die übrig geblieben sind, auf die Arche nehmen. Jetzt stellt euch einfach vor, was das wieder für ein Bild ist. Noah und seine Familie auf der Arche mit den Tieren. Ja, das ist wieder Little Paradise, kleines Paradies. Da geht's wieder an. Hoffentlich geht's wieder so an. Und der Noah ist wieder König und Priester und soll irgendwie eine neue Welt bauen. Der Bund. Bund bedeutet Gemeinschaft, ja. Der Bund wird von da an die zentrale Kategorie für das, was Gott möchte, mit der Welt und mit den Menschen. Auf der Bibel steht drauf, Altes Testament, Neues Testament. Das heißt auch, alter Bund, neuer Bund. Und es ist nicht einfach nur ein geschriebener Text, wo irgendwie ein Vertrag geschlossen wird, sondern da geht es immer wieder neu um die Qualität von Beziehung. Also, Noah ist der Erste. Dann kommt irgendwann Abraham, der soll der Vater eines Volkes werden. Abraham, der Bund mit Abraham wird geschlossen und ihm wird verheißen, er wird der Vater eines Volkes werden und von ihm aus soll jetzt sein Volk gewissermaßen, in dem sollen alle Völker gesegnet sein. Auch ein Prinzip, Gott erwählt Einzelne, damit die für die anderen, für die Welt das Heil irgendwie mitbringen. Und immer wieder geht es auch um die Frage, entsteht jetzt durch diesen Bund endlich sowas wieder wie heile Welt? Denkt an die Verheißung für Israel nachher, ich werde euch in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließen. Little Paradise. Da soll jetzt das passieren, da ist jetzt das Land mit seinen religiösen Leitern, mit seinen Priestern und Königen und hier soll jetzt das verwirklicht werden, wieder für die ganze Welt. Israel wird berufen, ein Volk zu sein, von dem aus die ganze Welt gewissermaßen verstehen lernt, wie ein Volk lebt, das mit Gott lebt. Aus dem gelobten Land. Ja? Also da kommt natürlich noch, erst kommt Abraham, dann kommt die Gefangenschaft in Ägypten, dann kommt Mose. Gott erneuert immer und immer wieder seinen Bund. Der wird dann auch nochmal in Israel mit David erneuert. David ist der, der gewissermaßen der Inbegriff der Gestalt ist, sagen wir mal, das mit dem neuen Adam. Gott will auch einen neuen Adam, der wieder Priester und König ist. Und bei David geht es schon einigermaßen, aber irgendwie haut es doch wieder nicht hin. Ne? Weil er dann doch auch wieder ein Ehebrecher ist und sogar ein Mörder. Aber er ist irgendwie der, dem auch wieder in einem Bund verheißen wird, aus deinem Geschlecht wird der hervorgehen, der dann endgültig irgendwie der König wird und der Priester, der das Reich verwirklicht. Immer wieder der Bund. Also erster Akt Schöpfung, zweiter Akt Sündenfall, dritter Akt Geschichte Gottes mit seinem Volk, Bundesschlüsse. Gott gibt das Gesetz, so soll ein Volk leben, das mit mir im Bund lebt. Und immer wieder wird jetzt im langen Geschichtserzählung des Alten Testaments berichtet, wie es halt ja nur mehr oder weniger hinhaut. Das Volk fällt ab, läuft anderen Göttern hinterher, schließt Bündnisse mit anderen, weil es auf den Bund mit Gott nicht vertrauen kann. Geht in die babylonische Gefangenschaft, Katastrophe, der Tempel wird zerstört. Solche Dinge werden immer wieder berichtet und Gott liebt sein Volk und Gott will seinem Bund treu bleiben. Und die Propheten kommen dann immer wieder, vor allem Jeremia, und verheißen einen neuen und endgültigen Bund. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil es sehr wichtig ist, dass wir Jesus verstehen als den, in dem sich alle Verheißungen Gottes erfüllen. Also was waren die großen Merkmale des Alten Testaments? Natürlich die Kategorie Bund. komme ich gleich nochmal drauf. Aber dann auch die Kategorie Tempel. Der Tempel war auch schon gewissermaßen ausgestattet, wieder wie Little Paradise. Ja, da war, also waren die, der war innen geschmückt mit allen Wesen der Schöpfung. In dem Tempel war die Nahrung gewissermaßen im Allerheiligsten, das Manna, mit dem Gott sein Volk genährt hat. In dem Tempel waren die Gesetzestafel, das ist gewissermaßen, so soll das Volk leben. Und von dort aus soll das Volk gewissermaßen Heil bringen in und Segen bringen in die Welt und auch in die eigene Geschichte, ins eigene Volk Israel. Der Tempel, ganz wichtige Kategorie, hier ist der Ort, wo Gott wohnt in seinem Volk. Und Israel musste dreimal im Jahr, alle sollten dahin pilgern und auch opfern und sich immer neu beschenken lassen, entsühnen lassen, erneuern lassen und wieder heimgehen und den Bund neu leben. Der Tempel. Das Gesetz habe ich schon genannt. Eine Ordnung, nach der ein Volk leben soll, das mit Gott lebt. Ja, ganz wichtige Kategorie, das Gesetz, aber immer neu die Frage, was bedeutet eigentlich das Gesetz? Ich sage so oft, Kirche wird von Menschen von außen immer nur verstanden oder ganz häufig als eine Institution, die nur schlechte Regeln haben, die keinem Spaß machen. Du sollst und du musst und du darfst nicht. Aber das Erste ist immer, meine Lieben, die Erfahrung, Gott ist bei uns, Gott ist uns nahe. Und jetzt, wie geht es eigentlich, dass wir als Gemeinschaft so leben, dass man spürt, Gott ist uns nahe? Das ist immer sekundär zur Ursprungserfahrung, ein Bund, Befreiung, Liebe, ich bin euch nahe, sagt Gott. Das ist immer wieder neu das Gesetz, der Tempel, die Propheten und der Bund. Propheten verheißen den neuen Bund. Und jetzt, wenn ihr auf Jesus schaut und diese Gestalt von diesen vier Themen her durchgeht, habe ich auch schon ein paar Mal mit euch gemacht, ja. Einen Propheten wie mich, sagt Mose, wird ich euch erwecken. Und Jesus wird gefragt, bist du der Prophet, der da kommen soll, auf den wir warten? Er ist die Erfüllung des mosaischen Gesetzes. In mir, sagt er in der Bergpredigt, ist alles erfüllt, bis auf den kleinsten Buchstaben. Das Gesetz, die Propheten, der Tempel. Reißt diesen Tempel nieder, steht ein riesiges Gebäude, diese Jünger sind fasziniert, der kulturelle, religiöse, soziale Mittelpunkt des Volkes. Jesus sagt, reißt diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und sie spüren nachher und erkennen nachher, er meinte den Tempel seines Leibes. Warum? Wenn der Tempel der Ort ist, wo Gott wohnt. Und er ist der eigentliche Tempel, in dem Gott wohnt, in dem Gott ganz gegenwärtig ist. Dann merkt man, da gibt es irgendwie ein Verhältnis, das nicht mehr zueinander passt. Und ich finde es ehrlich auch sehr eigenartig, dass bald nach dem Tod und der Auferstehung Jesu der Tempel zerstört worden ist in Israel und seither nie wieder aufgebaut worden ist. Warum? Wir glauben, weil Jesus der eigentliche Tempel ist, der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist und unter uns da ist. Also diese großen Themen des Alten Testamentes erfüllen sich in ihm besser als je zuvor. Und er sagt nun am Abend des letzten Abendmahles, das ist der neue Bund in meinem Blut, das ich für euch vergieße zur Vergebung der Sünden. Sünde heißt immer zuerst einmal Entfernung von Gott. Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Und ich bin der, sagt Jesus, der euch stellvertretend für alle den Bund bis zum letzten Blutstropfen erfüllt. Und wenn ihr zu mir kommt, seid ihr Teil des neuen Bundes. Und jetzt kommen wir in den 5. Akt. 1. Akt, Schöpfung. 2. Akt, Sündenfall. 3. Akt, die Geschichte Israels. 4. Akt, alles erfüllt sich in Jesus und seinem Kommen. Fünfter Akt, it's our turn. Wir sind dran. Wir sind Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und zwar, meine Lieben, und das ist jetzt, deswegen sage ich das heute so besonders, als Bund mit Gott und als Gemeinschaft. Wir sind in diesem Spiel nicht nur Konsumenten. Wir sind nicht nur Kirchgeher, die irgendwas empfangen und dann heimgehen und dann einen lieben Gott wieder einen guten Mann sein lassen, sondern wir sind Teil der Gottesgeschichte. Und wenn ihr die Lesung noch erinnert, die Sissi uns vorgelesen hat, da heißt es also, dass sie Gemeinschaft leben, dass sie am Brechen des Brotes und an den Gebeten festhalten und dass sie an der Lehre der Apostel festhalten. Und Gemeinschaft wird dann differenziert in, dass sie sich füreinander sorgen, ja, dass jeder kriegt, was er braucht, und dass sie eben auch Gemeinschaft sind und leben, alles gemeinsam haben. Also in der Theologie hat sich das herauskristallisiert, dass wir sagen, was sind eigentlich die Grundvollzüge von Kirche überhaupt? Und da heißt es immer die Martyrie, das Zeugnis, die Lehre, dann heißt es die Liturgie, und es steht da in den kurzen Worten, sie hielten fest am Brechen des Brotes. Das heißt, sie haben von Anfang an Eucharistie gefeiert. Von Anfang an, das ist unser Herr, der hat gesagt, das bin ich, da bin ich gegenwärtig und das macht euch zu meinem Leib, zu meiner Gemeinschaft. Beim Paulus im 1. Korintherbrief wird sehr deutlich dieses Bild entfaltet, dass wir alle sein Leib sind. Und durch das Brechen des Brotes, wie es heißt, haben wir daran teil. Also Liturgie, Brechen des Brotes und Gebete. Und Diakonie heißt Fürsorge für die Armen und füreinander. Ich sage immer, meine Lieben, wenn uns unser Glaube aufs Ganze nicht auch liebesfähiger macht, dann ist echt was faul mit unserem Glauben. Ja, wenn wir sagen, ah gut, ich brauche einen lieben Gott immerfort und er muss mir immer nur dann helfen, wenn es mir gerade schlecht geht, das tut er auch. Aber er will auch, dass du aufgebaut wirst, Teil seines Leibes wirst und anderen hineinhilfst in die Geschichte Gottes mit seinem Volk, in diesem Bund. Im letzten Satz hieß es in der Lesung, dass Gott täglich die denen zugeführt hat, die gerettet werden sollten. Also, wir haben die persönliche Geschichte, wir haben die persönliche Wirklichkeit. Wir haben die Wirklichkeit der Gemeinschaft eines Volkes oder wir sind Arbeitskollegen oder Studienkollegen oder wir sind Bayern oder was auch immer. Wir haben so viele Wirklichkeiten von Gemeinschaft. Aber ich hoffe, dass von uns allen mal die Geschichte erzählt wird, dass wir Teil des Gottesvolkes sind. Dass wir Gemeinschaft sind, weil wir zu Jesus gehören, im neuen Bund, von dem wir glauben, dass er uns zur Vollendung führen will. Der Thomas von Aquin, einer der ganz großen Lehrer der Christenheit, hat immer wieder gesagt, der Mensch kann nicht anders als glücklich sein wollen. Jeder von euch will glücklich sein. Und wenn wir uns fragen, wie die Menschheit in ihrer Geschichte beantwortet hat, wie glücklich sein geht. Die alten Philosophen Aristoteles und Platon haben sich das noch getraut von der Anlage des Menschen her. In der Neuzeit traut man sich nicht mehr sagen, was den Menschen glücklich macht. Also ich glaube, bei Thomas Jefferson in der amerikanischen Tradition heißt es, also das ganz Wichtige ist Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Also die Suche nach dem Glück, das ist neuzeitlich, weil jeder soll selber schauen, wie er glücklich wird und darf auch selber schauen, wie er glücklich wird. Aber wir haben eigentlich in dieser Zeit kein tiefes Konzept mehr von der Frage, wie wir glücklich werden. Was sagt die Schrift? Die Schrift sagt uns, wenn du Teil des Gottesvolkes bist und lernst, zuerst Gottes Gerechtigkeit suchen und sein Reich zu suchen. das wird der Weg sein, wo du glücklich wirst. Wir haben schon mal die Seligpreisungen durchgegangen. Und die kann man auch alle, da musst du nicht nur selig, wenn du arm bist vor Gott, oder selig, wenn du die Gerechtigkeit suchst oder hungerst und dürstest nach Gerechtigkeit. Kannst immer einsetzen, glücklich. Steht auch glücklich. Also wir glauben, dass es eine tiefe Glückserfahrung gibt, wenn wir Gemeinschaft leben mit dem Herrn und miteinander. Und nicht einfach nur sagen, ich konsumiere jetzt ein bisschen Glauben, ich konsumiere jetzt ein bisschen Bischof und das ist ganz nett, das streichelt mir irgendwie wie das Ohr und dann gehe ich wieder heim und dann ist mir wieder wurscht. Sondern lernen, miteinander auch zu leben. Das muss jetzt nicht diese Gemeinschaft sein, weil wir kommen ja nur alle 2 Wochen zusammen. Aber wenn es ist, ist es schön. Ne? Also, dass wir erkennen, dass die Rede davon, wenn der Pfarrer sagt, liebe Schwestern und Brüder, dass das nicht einfach nur frommes Zeug ist, sondern dass da eine Wirklichkeit berührt wird. Wir sind Teil des Bundes Gottes und Teil des Gottesvolkes, das miteinander verbunden ist, für die Welt. Die Welt soll an uns sehen, wie sie miteinander leben, wie sie miteinander umgehen, wie sie einander lieben. Das ist echt ein hoher Anspruch und das gelingt uns auch meistens, sagen wir mal, durchschnittlich, könnte oft besser sein, aber das wäre unser Zeugnis, meine Lieben. Und da bitten wir immer neu den Herrn und deswegen setzen wir ihn jetzt auch in dieser Corona-Zeit aus, weil wir auch schwer noch in den Austausch kommen vor ihm, dass wir sagen, Herr, mach uns zu Menschen, die gemeinschaftsfähig sind, die liebesfähig sind. Auch so, dass sie einander ertragen. Ja, das ist nicht so, dass ich immer leicht bin für die anderen und du immer leicht für mich bist. Ist nicht so. Aber durch die Fähigkeit, den anderen zu tragen, zu ertragen, ihm gut zu sein, ihm gut sein zu wollen, wachsen wir in der Erfahrung, wir gehören zur Heilsgeschichte. Wir sind im 5. Akt. Ich hoffe, wenn irgendjemand mal unsere Geschichte aufschreibt, dass er dann sieht, dass wir Teil der Geschichte des Gottesvolkes sind und dass das hoffentlich auch unsere wesentliche Geschichte ist.